Frau Lemke, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Morgen startet ja Ihr Dokumentarfilm bei uns, heißt Zihanka, in den deutschen Kinos. Können Sie uns verraten, woher Ihre Motivation kommt, sich so sehr auch mit ja, Ihrer eigenen Geschichte und Herkunft zu beschäftigen, dass Sie ja da jetzt auch einen Film zur sorbischen Kultur und Identität gemacht haben?
Naja, ich glaube, das ist was, womit sich eigentlich jede und jeder beschäftigen sollte, weil so, das kommt natürlich auch aus so einer Erfahrung auch der letzten 30 Jahre. Also es ist schon auch eine ostdeutsche Erfahrung, dass uns immer gesagt wird, wer wir sein sollen und wie wir sein sollen und dass wir nicht gut genug sind und dann sollen wir uns an irgendwas anpassen. Und das ist sozusagen eine Erfahrung, die meine Vorfahren auch schon gemacht haben in der Lausitz. Und die Sache ist ja die, man kann jetzt auch gar nicht sagen, ich bin Sorbin oder so. Also wenn man aus der Lausitz kommt und die Eltern nicht von ganz weit her dorthin gezogen sind, dann hat man eben zu fast 100% sorbische Wurzeln. Aber fast niemand weiß das. Also es wird immer von dieser Minderheit der Sorben gesprochen und das ist natürlich falsch, weil der ganze Osten Deutschlands war slawisch besiedelt, auch Halle. Und mir geht es eben darum, einfach mal selbstbewusst zu gucken, wo kommen wir her? Was hat uns geprägt? Es gibt ja vielleicht auch mehr, das uns geprägt hat, als irgendwie 30 Jahre Sozialismus. Sozusagen mal zu gucken, was ist eigentlich unsere Kultur? Und das ist so eine innere Suchbewegung gewesen, aus der heraus dann der Film entstanden ist. Also ich habe jetzt nicht für den Film gesucht, sondern der Film ist sozusagen Teil dieser Suchbewegung.
Bei uns heißt Zihanka gilt ja als allererster Kinofilm über, von und mit Sorben. Wie sind Sie denn bei der Recherche zum Film vorgegangen? Also welche Fragen haben Sie sich gestellt? Welche Fragen haben Sie da beschäftigt? Und mit welchen Menschen haben Sie darüber gesprochen?
Genau, wie gesagt, natürlich recherchiert man für so einen Film, aber eigentlich ist das, was im Film gezeigt wird, das ist eigentlich ein Einblick in mein Leben. Das sind alles Menschen, die ich aus anderen Zusammenhängen kannte, weil ich mich schon seit vielen Jahren sozusagen in der sorbischen Kultur und im sorbischen Film engagiere. Und dann trifft man eben ganz unterschiedliche Menschen, die sozusagen an verschiedenen Stellen im Rahmen ihrer Identitätssuche sind. Und es ging mir eben darum, genau dieses Spektrum zu zeigen und ein bisschen gegen diese Klischees vom Sorbischen zu arbeiten, dieses Exotische, diese Minderheit, die eben durch die Tracht definiert ist und dass sie Eier malen und Oster reiten. Und das sind natürlich alles wichtige Dinge innerhalb der sorbischen Identität, die schon auch zentrale Elemente sind. Aber das ist eben nicht allein sorbische Identität. Und mir ging es eben genau darum zu fragen, was macht das denn aus? Und eben auch diese Erfahrung der jahrhundertelangen Stigmatisierung zu erzählen und eben auch der Germanisierung und diese selbstbewusste Gegenbewegung, der irgendwie auch eine Stimme zu geben. Ne? Und dann ging es eben darum, bei der Auswahl der Protagonistinnen und Protagonisten, dass möglichst Oberlausitz, Niederlausitz, Mittellausitz vertreten ist, dass man eben auch alle sorbischen Sprachen hört, die noch nie im deutschen Kino in einem abendfüllenden Kinofilm zu hören waren, nur in Kurzfilmen und das auch nur zu DDR-Zeiten. Und dass es eben Männer, Frauen, Jung, Alt und dass eben auch zum Beispiel diese junge, sehr selbstbewusste sorbische neue Bewegung irgendwie, dass die auch zu Wort kommen, ne? Diese feministisch und antifaschistisch definierten Kollektive, dass die auch eine Stimme bekommen. Also es ging so ein bisschen um die Vielfalt auch.
Und diese Vielfalt wollen wir auch gleich nochmal in Fragen aufgreifen, also zum einen zu der jungen Generation, aber zum einen haben Sie das auch gerade schon angesprochen zu der Unterdrückung der sorbischen Kultur. Hunderte Jahre wurde die Kultur unterdrückt, nun gewinnt sie eben gerade bei einer jüngeren Generation wieder an Bedeutung, die sich dann die sorbischen einerseits Traditionen, aber wie Sie auch sagen eben Sprachen und noch vieles mehr aneignen. Auch davon erzählt Ihr Film. Aber wie schreibt sich eine jahrhundertelange Unterdrückung einer Kultur eigentlich in so die Menschen und in die Region ein?
In die Region schreibt es sich ein, indem es unsichtbar wird. Also das war auch so eine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt hatte und meinem Kameramann Uwe Mann, dass wir gesagt haben, hier ist etwas verschwunden und eigentlich nicht mehr sichtbar. Und wir wollen gucken, weil alles, was mal da war, hinterlässt ja Spuren. Also wir haben nach Spuren gesucht und eine Spur sagt ja, es ist eigentlich nicht weg, da ist noch was. Und das sind dann zum Beispiel so Landschaften, die wir gefunden haben. Dafür ist ja eh die Lausitz prädestiniert, so eine Transformationslandschaft, wo sich alles immer wandelt. Aber das, was eben durch was Neues ersetzt wird, das ist niemals ganz weg. Das hinterlässt immer Spuren. Und also es ging darum zu gucken, was ist denn noch da? Aber gerade in der Region ist das Sorbische außerhalb so von, ich würde es mal Reservate nennen, ist es eigentlich nicht präsent. Und es ging eben darum, es auch wieder irgendwie präsent zu machen und zu zeigen, es gehört hierhin. Und bei den Menschen hat sich's eingeschrieben, also das erzählen auch Protagonisten in dem Film, dass gerade in den Familien, das erzählen mehrere, eben immer gesagt wurde, also du darfst nicht Sorbisch sprechen, sag lieber nicht, dass du Sorbe bist und wir müssen Deutsch sein. Und das ist eben auch meine Familiengeschichte, dass es ganz wichtig war, dass wir Deutsch sind. Zwar alle sorbischen, also Ostereier gemalt und was weiß ich, also eigentlich alle, auch so alte Rituale, das wurde immer gemacht, aber es wurde immer suggeriert, das ist Deutsch, was wir hier machen und vor allen Dingen, wir sind Deutsch und das ist das, was ganz doll eingeschrieben ist, gerade in der Niederlausitz. In der Oberlausitz ist es anders, da hat sich ja das Sorbische erhalten, eben auch durch den Rückhalt und den Schutzraum der katholischen Kirche. Und dadurch, dass eben einfach das Sächsische, die sächsischen Regierenden einschließlich des Königshauses immer da tolerant waren, was das betraf, ganz im Gegensatz zu Preußen und der protestantischen Kirche. Und da war es eben so, dass es sich eingeschrieben hat, indem man es eigentlich vergessen wollte und die eigene Identität verleugnet hat, bis hin zu so einer Art Selbsthass. Das ist was ganz Typisches in der Lausitz. Und wo es jetzt eben darum geht, sich wieder zu besinnen und einfach selbstbewusst zu sagen, wer man ist.
Sie haben ja auch eben schon erwähnt, dass eben sorbische Kultur und Identität entdecken und leben ja eben nicht nur Folklore oder Eiermalen bedeutet, sondern auch viel, viel mehr. Sie zeigen in Ihrem Film ja auch junge Künstlerinnen und Künstler, die auf Sorbisch Kunst machen und zum Beispiel ein progressives Kulturkollektiv gegründet haben. Können Sie vielleicht noch mal näher darauf eingehen, wie vielfältig in Bezug auf Lebensweisen ist denn die heutige sorbische Kultur? Wie divers ist das? Und vor allem, wie wird das möglich, dass es dann auch einen so positiven Bezug zur sorbischen Identität gibt, die sich aber auch durch alte Traditionen und durch Trachten und so weiter überliefert hat?
Also zunächst muss man ja sagen, dass es natürlich, also der Juri Koch, der sorbische Schriftsteller, sagt den vielleicht wichtigsten Satz im Film, der sagt nämlich, die Sorben gibt es nicht, genauso wie es die Deutschen nicht gibt. Und das, finde ich, ist erstmal schon eine entscheidende Feststellung und ich würde auch immer mich dagegen wehren zu sagen, ich hätte einen Film über die Sorben gemacht, weil das vermessen ist. Und natürlich gibt es innerhalb der sorbischen Kultur oder im sorbischen Volk alles, was es woanders auch gibt. Ne? Also es gibt linke, rechte, konservative, feministische, es gibt sorbische Queerness, es gibt natürlich alles. Und was jetzt vielleicht Neues ist, dass das auch sichtbar wird und dass sich das sichtbar macht und sich auch deutlich als sorbisch nicht nur definiert, sondern auch als sorbisch nach außen tritt. Ne? Also es gibt jetzt zum Beispiel einen Kurzfilm, der gerade gemacht wurde, die erste sorbische Coming-out-Geschichte, ne? Oder sorbische Transgender-Geschichten. Sowas gibt es natürlich alles auch. Und neu ist eigentlich nur, dass die nach außen gehen und sichtbar werden und sich eben auch als sorbisch definieren. Und das ist eben eine sehr interessante Bewegung, wie ich finde, die sozusagen im Sorbischen ganz klar auch so ein subversives oder so ein Widerstandspotenzial sieht, was ja auch eine Tradition hat, weil natürlich durch diesen Braunkohleabbau und durch die Zerstörung der sorbischen Lebenswelt war das auch schon zu DDR-Zeiten, gab es schon diese Verbindung von, da war es ein ökologisch geprägter Widerstand und oder einem ethnischen Widerstand oder der Zusammenhang zwischen ökologischer und ethnischer Zerstörung. Also das hat auch Traditionen, das Sorbische als Widerstandspotenzial zu begreifen. Und das greifen die auf. Und jetzt gibt es eben dieses Kollektiv Vakuum in Cottbus, was so ein Kunstkollektiv ist und die eben auch sehr integrierend sind, die eben niedersorbische und obersorbische Künstlerinnen und Künstler vereinen, die in alle Kunstrichtungen arbeiten, die sich sehr politisch definieren. Und interessant ist eben auch, dass diese Bewegung eine urbane Bewegung ist, während das Sorbische ja gemeinhin immer sehr ländlich definiert wird und eben als bisschen rückständig, kommt das jetzt ganz bewusst aus einem sehr urbanen Zusammenhang. Und die benutzen sozusagen sorbische Sprache und die sorbische Kultur und alles, was man jetzt mit Tradition vielleicht verbinden würde und setzen das ganz bewusst in so einen urbanen, auch subkulturellen Zusammenhang, ne? Zum Beispiel in der, was weiß ich, jetzt jede Menge sorbische Hip-Hop- und Rap-Videos und Gruppen und so. Und das ist also so ein sehr fröhlicher Crossover, was die da machen.
Mhm. Ja, Sie sagen, das Sorbische wird jetzt viel mehr sichtbar, das aber ja schon die ganze Zeit irgendwie da ist. Aber auf der anderen Seite klingt es doch auch so, dass es da nicht nur sichtbarer wird, sondern tatsächlich auch mit einem anderen Selbstbewusstsein nach außen tritt und vielleicht da auch wieder eine stärkere Identität oder Identifizierung stattfindet damit. Ich würde noch mal gerne auch darauf zu sprechen kommen, was Sie sagten, dass es ja auch verschiedene Ausprägungen sorbischer Sprachen gibt und Sie in dem Film diese auch abbilden, indem da natürlich auch sorbisch gesprochen wird. Wie sehr ist denn die sorbische Sprache so im Alltag in der Lausitz auch wieder angekommen? Gibt es da eine Art neues Selbstbewusstsein, sorbisch miteinander zu sprechen und diese Sprache auch zu lernen?
Das gibt es auf jeden Fall. Also zunächst muss man ja sagen, es gibt eben tatsächlich verschiedene sorbische Sprachen. Also so die Hauptsprachen sind sozusagen Obersorbisch und Niedersorbisch. Und das sind eben nicht einfach zwei Dialekte, sondern sind zwei komplett eigenständige Sprachen mit eigenem Vokabular, eigener Grammatik, teilweise eigenen Buchstaben. Also der Unterschied ist in etwa wie zwischen Polnisch und Slowakisch. Und das Obersorbische, wie gesagt, ist ja etwas, wo es diesen Bruch nicht gab. Es gibt eben diese im sorbisch-katholischen Kernland, wie es heißt, da gibt es eben diese sorbischen Dörfer zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda, wo das immer noch die Muttersprache ist von Menschen, die also wirklich auch als erstes Sorbisch lernen und erst wenn sie in die Schule kommen, lernen sie Deutsch. Und wo man das auch wirklich merkt, dass das Deutsche einfach nicht die Muttersprache ist. Und da war es zum Beispiel ganz wichtig im Film, dass die nicht gezwungen werden, Deutsch zu sprechen, weil die sich eben wirklich, es ist eben was anderes, ob man sich in seiner Muttersprache ausdrückt oder in einer Sprache, die ich vielleicht auch mit fast muttersprachlichem Niveau spreche, aber es ist eben nicht das Gleiche und deshalb sprechen die im Film auch ihre Muttersprache. Und in der Niederlausitz gibt es eben wirklich diesen Bruch, da war das Sorbische verboten, schon über Jahrhunderte, aber der wirklich krasse und finale Bruch im Nationalsozialismus, wo auch, das berichten auch Menschen im Film, wo die eben geschlagen wurden, wenn die in der Schule Sorbisch gesprochen haben. Und das hat sich, diese Stigmatisierung und diese tief sitzende Angst, die hat sich nach dem Krieg fortgesetzt. Und dort gibt es eben kaum noch Muttersprachler. Wir haben auch noch mit ein paar der letzten Muttersprachlern gedreht. Das ist dann gar nicht in den Film gekommen, weil ich eben gar nicht wollte, dass es so sehr ein Requiem ist, sondern dass ich eben über diese neue Bewegung erzähle. Und da ist es eben wirklich so, dass seit ein paar Jahren auch die niedersorbische Sprache revitalisiert wird, dass es wieder Menschen, auch viele junge Menschen gibt, die sich das bewusst aneignen. Und es gibt gerade ein ganz tolles Projekt, Sorja, das ist entstanden aus so einer UNESCO-Initiative, indigene Sprachen zu revitalisieren. Und das läuft so, dass also eine Gruppe von circa 10 Menschen ein Jahr lang in einem Haus, also nicht die ganze Zeit, aber mehrere Stunden am Tag verbringen. Und dort wird eben nur diese Sprache gesprochen mit Sprachtrainern und Trainerinnen. Und man hofft eben, dass die nach einem Jahr, wenn sie dort rauskommen, die Sprache so gut beherrschen, dass sie die wieder als Multiplikatoren auch an ihre Kinder und so weitergeben können. Und mit Hilfe dieses UNESCO-Projektes hat man es schon wirklich geschafft, weltweit eine ganze Reihe indigener Sprachen vor dem Aussterben zu bewahren. Auch in Europa übrigens, sowas wie Bretonisch. Und da ruhen eben jetzt große Hoffnungen auf diesem Sorja-Projekt, dass das in der Niederlausitz auch gelingen wird.
Ja, welche Folgen es dann eben auch haben kann, wenn da eine Sprache oder eine Kultur vollständig unterdrückt wird, ist ja auch im Film dann auch zu sehen, um dorthin nochmal die Brücke zurückzuschlagen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat ja die Protagonistin Anna, aus der dann später auch Hanka wird, die weiß ja zu Beginn, glaube ich, auch gar nicht, dass sie Sorbin ist und erfährt das dann erst durch ihre Beziehung dann zu Ignaz. Frage an der Stelle, nach Anna bzw. Hanka ist dann ja auch der Film benannt, bei uns heißt sie Hanka. Was hat es mit dieser Tradition auf sich und wie wurde aus Anna Hanka? Können Sie dazu was sagen?
Anna, das ist eigentlich so eine ganz typische Lausitzer Geschichte. Deshalb wollte ich die auch gern drin haben. Und dann gibt es eben auch noch, was Zufall ist, die Verbindung zu meiner Urgroßmutter, von der ja der Film erzählt, die auch Anna hieß. Und die eben mit allen Kräften sich gewehrt hat, eine sorbische Hanka zu sein und unbedingt deutsch sein wollte, wenn nicht gar arisch. Ja, also das spielt ja da alles rein, diese komische Rassenvorstellung. Und Hanka wächst eben als Anna auf und hat eigentlich eine sorbische Großmutter gehabt, die noch in Tracht ging und da ähnlich wie in fast allen Familien in der Niederlausitz, das erzählt sie auch, dass sie das noch mitgekriegt hat als Kind, dass man auf keinen Fall sorbisch sprechen durfte und dass das ausschließlich negativ belegt war. Und dadurch, dass sie dann Ignaz kennenlernt und zu ihm auf den Bauernhof zieht, da ist das eben so, wenn man in so ein Dorf zieht, was rein sorbisch ist, wo sorbisch die Muttersprache ist und wo alle sorbisch sprechen, dann ist irgendwie klar, dass man sorbisch lernen muss. Also das ist ja überall so, wenn man irgendwo hinkommt und da wird eine andere Sprache gesprochen, lernt man die halt. Und bei ihr ist es eben so, dass sie das auf so eine ganz selbstverständliche Art im Alltag gelernt hat und dann eben auch dadurch ihre eigene Herkunft wiederentdeckt. Und als sie dann heiraten, trägt Hanka die sorbische Form von Anna einfach oder die slawische Form. Dann trägt sie eben auch sehr selbstbewusst eine Tracht, die sie sich selbst ausgesucht und zusammengestellt hat. Sie ist eben auch keine katholische Tracht aus dem Dorf, in das sie einheiratet. Also sie beharrt auch sehr selbstbewusst auf ihrer Herkunft und hat sich für eine sehr lebensfrohe, bunte Brauttracht entschieden, die auch heute in der Niederlausitz gar nicht mehr üblich ist. Also sie entscheidet sich schon, sich eine eigene Identität in diesem Angebot, was die sorbische Identität bietet. Da lässt sie sich sozusagen auch nicht irgendwas vorschreiben, sondern entscheidet sich da sehr klar für einen eigenen Weg, der aber für sie ein sorbischer ist.
Eine Frage, die wir uns jetzt auch durch Ihre Erzählungen so gestellt haben, ist so die, wie das Sorbische auch mit dem Katholizismus oder überhaupt mit christlicher Religiosität in der Region zusammengeht oder sich auch gegenübersteht. Also welche Rolle spielt da in den sorbischen Regionen Religion heute noch?
Also in der Oberlausitz eine sehr, sehr große Rolle. Wie gesagt, ich denke fast, wenn es die katholische Kirche nicht gegeben hätte, würde es vielleicht das Sorbische in dieser Region zumindest nicht in dieser Stärke geben. Also die katholische Kirche war wirklich ein Schutzraum des Sorbischen. Also es gab immer sorbische Gottesdienste, es wurden und werden sorbische Geistliche ausgebildet. Und wir wissen eben aus der Geschichte, dass beim Verschwinden des Sorbischen, also das ist wirklich erforscht, der erste Schritt war immer, wenn es keinen sorbischen Gottesdienst mehr gab oder wendischen Gottesdienst in der Niederlausitz, dann hat die evangelische Kirche da zum Beispiel auch wirklich absichtlich sorbische Pfarrer versetzt. Außerhalb der Lausitz hat deutsche Pfarrer in die Dörfer gebracht, die dann eben auch nur noch deutschen Schulunterricht gemacht haben. Und so hat man wirklich das Sorbische in der Niederlausitz ausgerottet, während eben in der Oberlausitz die katholische Kirche ein Rückhalt des Sorbischen war. Das muss man einfach sagen. Und entsprechend tief ist die Verbindung. Und nach meinem, was ich da sehe, gibt es da schon eine sehr tiefe Religiosität, die auch nicht aufgesetzt ist, sondern die wirklich von innen kommt, weil eben diese Religiosität sehr eng mit dem Alltag auch der jungen Menschen verbunden ist. Die machen das also nicht aus Zwang, aber natürlich gibt es auch dort die Möglichkeit, das nicht zu machen. Also wie gesagt, wie überall in der Gesellschaft gibt es da alle Möglichkeiten und es gibt eben auch innerhalb einer Familie, also auch in der Familie, die wir gedreht haben, gibt es eben die, die dann zu den religiösen Feiertagen ihre Tracht anziehen und damit in die Kirche gehen und dann gibt es andere, die das nicht machen. Also das natürlich hat auch da jeder die freie Wahl. Und in der Niederlausitz ist es anders. Wie gesagt, die protestantische Kirche hat auch noch in den 50er Jahren und nach dem Krieg alles getan, um das Sorbische möglichst sozusagen, was heißt zu vernichten, aber dass es das am besten zumindest innerhalb der Kirche nicht mehr geben sollte. Und auch da ist die Kirche aber heute, spielt die eine wichtige Rolle, weil es wieder seit ein paar Jahren wendische Gottesdienste gibt, die eben von einem Verein organisiert werden, weil die Kirche da nach wie vor das nicht unterstützt. Und diese Gottesdienste sind einfach in der Lausitz über viele Jahre ein sehr wichtiger Sprachraum gewesen, weil es eben gerade in der Niederlausitz über viele Jahre kaum Räume gab, wo Menschen, die Sorbisch sprechen wollten, sich auch, also auch so ein Schutzraum, ja, wo man Sorbisch sprechen kann, ohne eben stigmatisiert zu werden, ohne blöde angemacht zu werden, was in der Niederlausitz sonst gang und gäbe ist. Also das ist dort immer noch nicht so einfach, sich in der Öffentlichkeit als Sorbe zu bekennen. Und da haben eben diese sorbisch-wendischen Gottesdienste einen wirklichen Schutzraum geboten und einen der kaum vorhandenen Sprachräume. Insofern spielt die Kirche da eine große Rolle tatsächlich.
Vielen Dank dafür. Bezugnehmend auf und vielleicht auch abschließend auf unsere vorherig gestellte Frage, welche Fragen Sie sich eigentlich sich und den ProtagonistInnen, aber auch während Ihrer Arbeit an Ihrem Film Bei uns heißt sie Hanka, der morgen in die deutschen Kinos kommt, gestellt haben. Wie blicken Sie denn abschließend auf Ihre Recherchearbeit und das Projekt? Welche Themen konnten Sie für sich bearbeiten und beantworten und was steht vielleicht noch aus? Weil häufig ist es ja so, je mehr man sich dann mit einem Thema beschäftigt, desto mehr Fragen ergeben sich. Ja, und da interessiert uns, wie haben Sie das Thema jetzt für sich bearbeitet und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Also, wie gesagt, das Thema, der Film ist ja aus einer Suchbewegung heraus entstanden und die ist natürlich nicht zu Ende. Also insofern stellen sich ja immer neue Fragen. Aber meine Grundfrage war ja, und wie gesagt, ich sehe es eben gar nicht als Film über Sorben, sondern das sind Fragen, die betreffen uns alle und eben auch gerade in Ostdeutschland mit den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, ist die Frage, was macht mich aus, wer ich bin? Ist es meine Herkunft? Ist es mein Elternhaus? Ist es Ideologie oder gibt es vielleicht etwas, was in uns eingeschrieben ist aus den vorherigen Generationen oder was unterdrücken wir in uns? Was lassen wir unterdrücken? Was lasse ich mir von anderen vorschreiben, wer ich sein muss? Und natürlich steht die große Frage auch darüber, welche Bedeutung haben für uns Begriffe wie Volk, Nation, Zugehörigkeit, Identität, und das sind ja alles heute Kampfbegriffe. Das ist auch, als ich den Film, ehrlich gesagt, angefangen habe, den Film zu machen, war das noch nicht so aufgeladen, die ganze Diskussion. Und jetzt kommt mir das vor, als würde der Film in so ein Wespennest stechen, ja, wo auch teilweise sehr aggressiv reagiert wird darauf, dass eben Menschen in dem Film über diese Fragen sprechen. Aber für mich ist eben auch dieses Nachdenken über diese Begriffe lange nicht vorbei. Und ich glaube eben, dass das gerade, wenn wir jetzt in diesem Jahr anstehenden Wahlen nachdenken, dann müssen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, da, was das betrifft, ist der Film auch wichtig. Also das ist kein Film über eine exotische Minderheit, den man sich aus ethnografischem Interesse mal angucken kann, sondern es geht ja wirklich um grundlegende Fragen. Wie definieren wir unsere Gemeinschaft und Gesellschaft? Sind wir ein Volk? Sind wir keins? Heißt das, dass wir uns gegen andere abgrenzen müssen? Und wer darf diese Begriffe benutzen? Überlassen wir die der AfD oder besetzen wir die selber wieder mit neuen Inhalten? Also das sind so Grundfragen und die sind überhaupt nicht abgeschlossen mit dem Film.